Einer stirbt für alle. Wie kann das sein? Johannes 11, da nämlich nach der Auferweckung des Lazarus, beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihm, ihr versteht nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das ganze Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben würde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus hat Lazarus auferweckt und geheilt. Daraufhin glauben viele an ihn. Es gab aber auch welche, denen das gar nicht gefiel. Und sie gingen zu den hohen Priestern und Pharisäern und erzählten ihnen, was Jesus wieder getan hatte. Und dann geht es so weiter, wie wir es gerade gehört haben. Die Pharisäer haben Angst, dass noch mehr Leute an Jesus glauben könnten. Das könnte ja um sich greifen, diese Jesus-Bewegung. Die wird immer größer. Vielleicht hatten sie auch Angst vor einem Aufstand der Jesus-Jünger. Sie kannten sie ja nicht so genau. Und dann damit davor, dass die Römer sie niederschlagen könnten. Ohne es zu wissen, was er damit tut, sagt Kaiphas ein prophetisches Wort und er sagt genau das, was damit geschieht. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Genau so ist es. Einer stirbt für das ganze Volk, ja nicht nur für das ganze Volk, sondern auch für die verstreuten Kinder Gottes überall. Das heißt, für alle Menschen überall auf der ganzen Welt. Einer stirbt für alle, sodass die anderen, sodass wir nicht für unsere Sünde sterben müssen. Das ist die Botschaft des Tages. Wir hätten alle den Tod verdient. Keiner von uns kann sich entschuldigen für seine Sünde, für seinen Unglauben, für seine Rebellion gegen Gott, für sein Leben ohne ihn, für seine Lieblosigkeiten, für seine Gleichgültigkeit. Keiner könnte sich Gott nähern und ihm begegnen, denn er ist heilig und vor ihm vergeht alles Unheilige. Bei Paulus lesen wir die Erklärung dazu, 2. Korinther 5. Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Alle hätten wir den Tod verdient. Niemand würde eine Begegnung mit dem lebendigen Gott überleben, so sagt es die Bibel. Aber Jesus kam, um für uns zu sterben, um unseren Tod auf sich zu nehmen, die Strafe, die wir verdient hätten. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, so sagt es der Prophet Jesaja. Jesaja 53, eine Prophetie auf Jesus hin. Es geht um den leidenden Gottesknecht. Und wir wissen heute, dass Jesus das war und ist. Einer stirbt für alle, damit wir leben können. Unsere Schuld ist vergeben und gesühnt. Für diese Botschaft geht Paulus um die ganze damals bekannte Welt. Für diese Botschaft nimmt er 1000 Entbehrungen auf sich, Verfolgung, Gefängnis und letztlich den Tod, so wie auch alle 12 Jünger. Keiner stirbt eines normalen Todes. Alle geben ihr Leben für diese Botschaft hin und für diesen Gott, der für sie starb. Das ist die gewaltigste Botschaft dieser Welt. Auch die ungeheuerlichste, aber auch die unverständlichste. Paulus bezeichnet sie als Torheit und Ärgernis. Es ist nicht zu begreifen, was damals geschah. 1. Korinther 1. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit stärker als die Menschen sind. Ja, es ist Torheit, an einen gekreuzigten Gott zu glauben. Wie kann diese Botschaft der Kern unseres Glaubens sein? Wünschen wir uns nicht lieber einen Gott voller Kraft, Macht, Herrlichkeit, Stärke? Unsere Worship-Lieder betonen in der Regel diese Herrlichkeit, diese Kraft, diesen siegreichen Jesus. Aber das Kreuz geht dem voraus. Das Sterben und das Elend, die Schwäche und die Verurteilung, die Folter und das Gequältwerden, das ist göttliche Weisheit. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen, und damit sind alle Nichtjuden gemeint, damit auch wir, ist das Kreuz auch eine Torheit. Quatsch, Unsinn. Vielleicht hat sich ja in dieser Frage, was Weisheit und was Torheit im Leben ist, gar nicht so viel verändert im Laufe der Jahrhunderte. Wie war es damals zur Zeit des Paulus? Korinth war eine griechische Stadt. Die Griechen waren bekannt für ihre gute Bildung. Heute noch bewundern wir die Reste ihrer Kultur, ihrer Kunstwerke, Bauten, Schriften der klassischen Antike. Wenn also Paulus von den Griechen spricht, dann spricht er von klugen Leuten, dann denkt er an Ästhetik, an Bildung, an kultivierte Lebensweise. Diesen Leuten von Christus erzählen, da lächeln sie doch nur freundlich oder uninteressiert. Was für eine komische Geschichte. Kann man sich denn für einen interessieren, der am Kreuz hing? Wieso erzählt man weiter, wie blöd er sich in seinem Prozess verhalten hat, wie er ausgelacht und gedemütigt wurde, wie er geschrien hat am Kreuz. Einfach widerlich. Und dann sagst du Paulus auch noch, dass er auferstanden ist. Das ist ja gruselig. Nein, er war kein Held, von dem du da erzählst, Paulus. Das war doch ein Dummkopf. Ich denke da an eine frühe Zeichnung in einer Höhle, die man gefunden hat, wo ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf dargestellt wird und daneben steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Jesus war doch selber schuld, dass er in diesen Prozess hineingeraten ist. Was er vertreten hat, Barmherzigkeit, Vergebung, Feindesliebe, Freundschaft mit den Armen, mit den Sündern, ernste Gespräche mit den Frauen, Wertschätzung der Kinder, das klingt zwar schön, aber die Welt ist doch anders. Lasst uns in Ruhe mit diesem Typ. Wir lieben die Helden, die Erfolgreichen, die Schönen, die Gewinner. Und wenn es schon sein muss mit dem Sterben, dann einen tapferen Toten. Viele der Christen in Korinth sind aber auch jüdischer Abstammung. Und was die Klugheit der Juden bedeutet, das hatten Paulus von der Pike an gelernt. Ausgebildet in der besten Bibelschule Jerusalems, unter den besten Schriftgelehrten seiner Zeit. Er wusste die Bibel auszulegen und er kannte sie Vers für Vers. Ziel der jüdischen Schriftgelehrten war, richtig zu leben, die Bibel richtig zu verstehen und danach Gott gefällig zu leben. Sie hielten sich an die vielen Gebote aus den Mosebüchern. Man kann danach leben, damit das Leben gelingt. Umso scheußlicher war für sie das Wort vom Kreuz. Paulus, wie kannst du so eine Gotteslästerung, so eine ärgerliche Botschaft vertreten? Heißt es nicht in der Heiligen Schrift, verflucht ist, wer am Kreuz hängt? Wie kannst du, Paulus, wie könnt ihr Christen behaupten, dass ein Gekreuzigter der Messias ist? Wie kannst du behaupten, dass Gott einen Verfluchten gebraucht und liebt? Einen, der schon zu Lebzeiten die Gebote Gottes gebrochen hat. Dass Gott seine Liebe umsonst verschenkt, dass der Messias Gottes ein Scheiterter, ein Verfluchter ist, das war für einen frommen Juden schlicht undenkbar. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der heutigen Zeit stand die Überschrift »Das Kreuz provoziert« und weiter »Ein angenehmes ästhetisches Logo wird das Kreuz jedenfalls niemals sein. Es streicht alle menschlichen Wunschträume von Gott und einem leidfreien Leben radikal durch. Das blutige Kreuz auf Golgatha ist das genaue Gegenteil einer weichgespülten Wellness-Religion, die keine Entscheidung fordert und keine Konsequenzen hat.« Was für ein weises Wort in einer heutigen Zeitung. Das Kreuz liegt allem quer, was wir Menschen denken und empfinden. Warum also, um Gottes Willen, predigt Paulus und mit ihm die ganze Christenheit bis heute das Wort vom Kreuz? Warum immer wieder diese Geschichte, die die meisten Zeitgenossen damals schon nicht überzeugen konnte und auch heute oft nur ein müdes Lächeln erntet? Warum, so frage ich weiter, ist Gottes Sohn einer, der sich für die Armen, für die Kranken, für die Verachteten und Schuldigen einsetzt? Warum nur ist Gott, Gottes Sohn, so ein Loser, einer, der verloren hat, der Schmerzen leidet, der verachtet ist und sterben muss? Warum nur, um Gottes Willen, kein strahlender Held, keiner, der gut ankommt bei den Leuten und sie begeistert und überzeugt? Sollte Gott nicht das Elend der Welt besiegen? Er hätte es doch können, mit einem Handstreich. Er hätte in Gethsemane doch Heere von Engeln rufen können, die ihn herausholen aus dieser Situation und die ihn befreien von den Soldaten, die ihn gefangen genommen haben. Er hätte am Kreuz doch Himmel und Erde bewegen können, um sich retten zu lassen vom Tod. Er hätte doch allem ausweichen können. Und er könnte doch auch heute Stopp sagen all dem Elend in dieser Welt. Aber er tut es nicht. Er hat einen anderen Weg gewählt und dieser Weg ist nicht zu verstehen für die, die ihm nicht gehören. Ja, sein Kreuz ist nicht zu verstehen für Menschen, die sich das Ganze nur von außen anschauen. Es ist nur verständlich für die, die sein Leben an ihn gebunden haben. Und für sie liegt im Kreuz die stärkste Kraft. Die stärkste Kraft der Welt liegt in dieser Selbsthingabe. Das ist Liebe, pure Liebe. Jesus nimmt in eigener Person den Tod auf sich, den wir alle verdient hätten. Der Sohn Gottes gibt sein eigenes Leben hin, um das unsere zu retten und zu heilen. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Gottes Liebe ist es, die sich für uns hingibt im Leiden und im Sterben. Gott erleidet in Jesus selbst seine Gerechtigkeit, um die Strafe zu tragen, die wir tragen müssten. Und damit sagt er Stopp aller Rache und Vergeltung, aller Spirale von Schuld und richtet eine neue Gerechtigkeit auf. Luther spricht von einem seligen Tausch. Im Kreuz Christi tauscht Jesus mit uns. Er nimmt auf sich, womit wir unser Leben zutiefst verdorben haben und gibt uns Leben in Fülle, das stärker ist als der Tod. Er nimmt unsere Sünde auf sich und gibt uns seine Gerechtigkeit. Er nimmt unseren Tod auf sich und gibt uns sein ewiges Leben. Er macht sich zur Zielscheibe des Teufels, um uns vor ihm zu schützen. Die Geschichte der Passion Jesu ist eine Geschichte der Passion der Liebe Gottes zu uns. Gott sei Dank. Gottes Liebe ist so stark, so allmächtig, dass ihr Wille, uns zu retten, ihre ganze Hingabe für uns, den letzten Sieg errungen hat. Der für uns Gekreuzigte hat den Tod überwunden. Er lebt und in seinem Leben lebt Gottes Liebe zu uns. Wir dürfen uns dieser Liebe ganz anvertrauen und sie unser Leben retten lassen. Von allem, was wir immer wieder tun, um unser Leben zu verderben. Wir dürfen es heil werden lassen von allen Verwundungen, die wir uns selbst und die andere uns zugefügt haben. Alle Schuld wird am Kreuz Jesu vergeben. Wir brauchen nicht hilflos mit unserer Schuld umgehen, indem wir sie leugnen oder indem wir andere beschuldigen. Dem ganzen unseligen Netz von Schuld und Gegenschuld, das wir nicht entwirren können, im Glauben an Christus, den Gekreuzigten, können wir hieraus entkommen. Jan Rus, ein Redakteur der Zeitschrift Zeit, hat geschrieben: Im Kreuz steckt eine Wahrheit, die Tatsache, dass dies Erlöserleiden wirklich das A und O ist, der Weisheit letzter Schluss, die Sache, die die Welt im Innersten zusammenhält. Und weiter: Das Kreuz Jesu ist für uns der Ort der Heilung und Versöhnung für die tödliche Krankheit der Schuld und Sünde. Allein am Kreuz erfahren wir, dass Vergebung stärker ist als Versagen und Schuld, dass Liebe stärker ist als Hass und Tod. Deshalb predigen wir den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, aber uns eine Kraft, die stärker ist als alles. Was brauchen wir mehr?